Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Präventionsgezwitscher, dem Podcast von Grüner Vogel e.V. und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Fabian Wichmann und begleite euch auch durch diese Folge. Bisher haben wir in dieser Staffel vor allem über Praxis gesprochen, über Beratung, Therapie, psychische Belastungen, Kooperation und die Frage, wie Menschen in Distanzierung und Ausstiegsprozessen gut begleitet werden können. Heute schauen wir nochmal aus einer anderen Richtung auf das Thema, nämlich auf die juristische Perspektive. Und die ist deshalb so spannend, weil sie etwas sichtbar macht, das in vielen Diskussionen schnell untergeht. Gute therapeutische Nachsorge im forensischen Bereich entsteht nicht nur aus fachlichem Bedarf, sondern auch aus rechtlichen Möglichkeiten, gerichtlichen Weisungen und klaren administrativen Regelungen. Im Mittelpunkt steht diesmal das Modell BIOS BW aus Baden-Württemberg. Der Vortrag von Volker Körner zeigt, wie sich dort über Jahre hinweg eine Struktur entwickelt hat, in der Therapie im forensischen Kontext nicht nur dem Zufall überlassen bleibt, sondern auf gesetzlichen Grundlagen, Verwaltungsvorschriften und festen Finanzierungsverläufen aufbaut. Es geht also um die Fragen, wie kommen Menschen überhaupt in solche therapeutischen Angebote? Welche Rolle spielen Bewährung, Führungsaufsicht und richterliche Weisungen? Und was braucht es, damit Therapie nach Haft oder im Rahmen von strafrechtlichen Auflagen tatsächlich erreichbar wird? Eine Folge also über Recht, Struktur und die Frage, wie aus einer guten Idee am Ende ein tragfähiges System werden kann. Und damit geht's los. Viel Spaß beim Zuhören.
Zuallererst sind wir jetzt mal ein Verein, der aus dem Bereich der forensischen Nachsorge eigentlich entstanden ist. Für uns ist es in der Realität, gerade auch in der Absprache mit der Bewährungshilfe, immer wieder die Frage, wie schaffen wir die gemeinsame Aufgabe, die Aufgabe gemeinsam zu bewältigen. Und da sehen wir durchaus auch immer wieder, dass ja die Beziehungsarbeit mit dem Klienten eine enorme Rolle spielt. Und da es gelingt manchmal dem Therapeuten besser, sozusagen den therapeutischen Part, da Kontakt zu kriegen und manchmal gelingt es halt dem Sozialarbeiter. Wir sollten ja vielleicht auch mal sagen, warum machen wir das eigentlich insgesamt? Und wir haben als Verein da schon die Vorstellung, dass wir uns für einen sozialkonstruktiven Umgang der Gesellschaft mit Konflikten und Kriminalität insgesamt einsetzen wollen. Und das meinen wir auch genauso ganzheitlich, dass wir sozusagen gar nicht unterscheiden wollen zwischen Täterarbeit und Opferarbeit, sondern wir wollen den Menschen sozusagen, diesen Problemen, die aus Konflikten oder Kriminalität entstanden sind, halt trotzdem empowern, dass sie ein gelungenes Leben führen können. Und es geht uns ganz wesentlich darum, dieses Thema Kriminalität und auch Traumata, psychische Traumata halt zu entstigmatisieren. Wir sind relativ dicht an der Justiz gegründet und es ging am Anfang wirklich um die Behandlung von Straftätern, teilweise in den Justizvollzugsanstalten, weil zumindest mal in Baden-Württemberg ein Mangel war, gerade an Therapeuten, aber auch hinterher in der forensischen Nachsorge. Und das Ganze hieß aber damals schon Behandlungsinitiative Opferschutz, weil da sozusagen die Philosophie dahinter steht, die Täterarbeit, also die Arbeit mit den Tätern, verhindert zukünftige Opfer. Und hinzu kommt, dass wir da durchaus auch die Ambivalenz sehen oder die Dialektik im Täter-Opfer-Verhältnis. Ganz viele derjenigen, die bei uns als Täter sind, waren ja in ihrer Lebensbiografie mal Opfer gewesen. Und das Ganze findet aber bei uns immer in der forensischen Bereich sozusagen unter der Prämisse, weniger unter dem Gesichtspunkt Heilbehandlung statt, sondern eigentlich neue Straftaten zu verhindern. Ja, das ist das Ziel sozusagen der forensischen Therapie und da immer dieses Gleichgewicht, diese Dialektik zu haben zwischen Sichern und Bessern. Also in Baden-Württemberg haben wir eine relativ lange Tradition, in der Tat schon aus dem 19. Jahrhundert, dass Straffälligenvereine sich um ehemalige Gefängnisinsassen kümmern und das ist durchaus in Baden-Württemberg flächendeckend. Es gibt überall zu jedem Landgerichtsbezirk sogenannte Vereine der freien Straffälligenhilfe, die sind insgesamt zusammengeschlossen im Netzwerk Straffälligenhilfe. Also es gibt einen württembergischen Verband und einen badischen. Das Bundesland ist ja sozusagen zwangsvereinigt worden. Aber das hat dann die beiden Verbände nicht daran gehindert, dann unter dem Dach des Paritätischen ein gemeinsames Netzwerk zu bilden. Die Rolle des bürgerschaftlichen Engagements im Rahmen der Resozialisierung ist ein besonderes in Baden-Württemberg, würde ich mal sagen, wir haben da relativ viele Angebote, die von diesen freien Trägern, von Wohnungsangeboten für Haftentlassene, AAT oder AGT-Angebote, soziale Trainingskurse etc., die dort selbst organisiert durchgeführt werden. In der Regel sind die auch recht justiznah Oft ist da der leitende Oberstaatsanwalt in dem Bereich der Vorsitzende oder ein LG-Präsident oder ähnliches. Die Justiz in Baden-Württemberg engagiert sich auch ehrenamtlich. Die drei Säulen von BIOS, die direkte therapeutische Unterstützung von Betroffenen, da kommen wir sozusagen her. Ja, das ist auch mit Abstand der größte Bereich, die forensische Ambulanz. Jünger ist sozusagen die präventive Unterstützung. Wir haben vor 5 oder 6 Jahren in diesem Bereich kein Täter werden, uns auch engagiert. Das ist sozusagen der eigentliche präventive Bereich, wo wir tätig sind, in der Regel vom Sozialministerium mit Einjahresverträgen ausgestattet. Darüber hinaus haben wir aber so eine BIOS-Akademie, nennen wir das, wo wir so Fortbildungsangebote auch über den Bereich BIOS hinaus machen. Wir haben eine Trauma-Ausbildung zertifiziert von der Ärztekammer, aber auch eine Grundausbildung forensische Therapie, nennen wir das, die wir da durchführen, wo dann auch Bedienstete aus den JVAn oder Bewährungshelfer dran teilnehmen können. Dann haben wir die psychotherapeutische Ambulanz Koblenz. Im Prinzip machen wir es gleich auch nochmal in Rheinland-Pfalz. Dann haben wir so ein Jugendprojekt, wo wir mit Kinder- und Jugendtherapeuten arbeiten. Die sind praktisch übergreifend. In allen Bereichen haben wir dann nochmal spezielle Kinder- und Jugendtherapeuten, um dort zu arbeiten. Dann betreiben wir nach SGB 14 eine Opfer- und Traumaambulanz, eine anerkannte, das ist auch räumlich alles getrennt. Auch die Therapeuten sind in der Regel getrennt. Also ganz wenige gibt es, die im forensischen Bereich und auch im Traumabereich arbeiten. Dann haben wir noch ein psychosoziales Zentrum Nordbaden, wo wir mit Geflüchteten, also aus Drittländern, vor allem Asylbewerbern, schon auch therapeutisch arbeiten. Wir sagen dann gleich auch noch mal was zu den Quantitäten, dass Sie da eine Idee haben. Dann haben wir noch ein Institut für Rechtsgutachten, wo wir das vermitteln. Übrigens, weil vorhin auch die Frage aufkam, Zwangskontext in der Therapie, das haben wir natürlich auch im forensischen Bereich. In Baden-Württemberg ist das so geregelt, wir fertigen in der Regel, also bevor die StVK den Beschluss, den Führungsaufsichtsbeschluss fällt oder nach 57 vorzeitige Entlassung, gibt es die Möglichkeit, dass uns die JVA beauftragt mit einem so benannten vorbereitenden Aufnahmeverfahren. Das sind bis zu 12 Sitzungen vor Entlassung des Klienten, wo wir die Möglichkeit haben, genau diese Frage Therapiefähigkeit, Therapiemotivation zu prüfen und da auch ein Gutachten überschreiben. Und das nimmt dann auch Einfluss auf den Bewährungsbeschluss oder Führungsaufsichtsbeschluss. Wir haben 126 Mitarbeiter, davon sind 82 Therapeuten. Wir haben psychologische Psychotherapeuten. Wir haben psychologische Psychotherapeuten in Ausbildung, aber auch Rechtspsychologen, die wir in dem Bereich beschäftigen. Alle durchlaufen allerdings dann intern auch nochmal diese forensische Fortbildung. Wir haben insgesamt im Jahr 25 war das 1869 Klienten gehabt in der Forensik, also da sehen Sie die Größenordnung. Ja, die forensische Ambulanz Baden ist natürlich mit Abstand unser größter Bereich mit 827 Klienten. Dann in der Forensik noch in Rheinland-Pfalz 160 Klienten, Opfer- und Traumaambulanz halt auch groß und Sie wissen es vielleicht, da kam ja in 24 die Änderung, das Opferentschädigungsgesetz hat dann Eingang gefunden ins SGB 14. Die Erstversorgung ist wesentlich niederschwelliger möglich und wie stark der Bedarf ist, ich glaube, seitdem haben sich die Klientenzahlen dort im Opfer- und Traumabereich verdreifacht. Tatgeneigte, dieses Präventionsprojekt, 119 Klienten, relativ klein, wo aber der Engpass sozusagen nicht die Nachfrage ist, sondern therapeutische Angebot unserer Seite. Und im psychosozialen Zentrum Nordbaden haben wir 340 Klienten. Wenn man jetzt mal sozusagen nochmal reinzoomt in dieses Angebot und uns auf die forensische Ambulanz gehen, dann sind es vor allem Gewalt- und Sexualstraftäter, die bei uns anhängig sind. Das müsste nicht so sein, sage ich mal, aber das ist nach Verwaltungsvorschrift nicht darauf beschränkt. Aber das ist die Hauptklientel, die uns unterstellt wird. Und dann haben die halt eine Vorstellungs- oder Therapieweisung oder eine kombinierte Weisung. Wir haben in der Tat die Möglichkeit, in der Regel Führungsaufsichtsklienten, das liegt eigentlich dann, das ist dann nicht unbedingt eine klinische Indikation, aber die werden mehr oder weniger ohne Verzug aufgenommen. Der Sicherheitsaspekt spielt da eine größere Rolle. Die Klienten, die im Rahmen einer Bewährungsweisung, also einer Weisung nach 56 oder 57 StGB zu uns kommen, da kann es schon mal sein, dass die bis zu 2 Monaten auf einen Therapieplatz warten müssen. Aber dann sind normalerweise bei uns forensische Klienten aufgenommen. wer taucht da so bei uns auf in den forensischen Ambulanzen? Ja, wir hatten allein im Jahr 2500 Neuzugänge. Die Hälfte von den Bewährungsklienten macht in etwa die Führungsaufsichtsklienten aus, wobei das mal geschichtlich gesehen der Nukleus war. Also damit hat es eigentlich mal angefangen mit Führungsaufsichts. Die Bewährung hat halt enorm zugenommen, vor allem im Kontext der Sexualstraftaten. Und da hat es eine relativ große Rolle. Also ich sag mal, die Hälfte derer, die mit Sexualdelikt bei uns sind, sind im Kontext von Missbrauchsabbildungen aus dem Bereich unterstellt worden.
Die Frage ist, wie arbeiten wir eigentlich? Wir haben bei uns verschiedene Abteilungen. Wir haben quasi den normaltherapeutischen Bereich. Es gibt Klienten, die werden einfach direkt therapeutisch angebunden. Aber bei uns gibt es auch die Aufnahme- und die Sicherheitsabteilung. Wir versuchen vor allen Dingen über die Aufnahmeabteilung eben schon mal zu gucken, wie liegt denn zum Beispiel die Motivation vor? Die ist ja vorhin angesprochen worden, gerade bei den Bewährungsfällen eben auch. Wie motiviert sind die eigentlich? Wie können wir vielleicht auch einen Führungsaufsichtsfall motivieren, auch wenn die letzten Endes im Rahmen der Vorstellungsweisung im Zweifelsfall kommen müssen, sage ich mal, wenn sie denn dann kommen. Ne? Genau, und da prüfen wir quasi so eine Trias, wir nennen es Behandlungstrias und gucken einfach, welche Fähigkeiten liegen vor. Also Sprache ist zum Beispiel auch immer wieder ein Thema. Hat der Klient, der kommt, ausreichend Sprachkenntnisse? Wie sieht es eben auch mit der kognitiven Leistung aus? Inwiefern ist er eigentlich therapiefähig? Wie sieht es mit der Motivation aus? Und wie sehen wir aber auch die Indikationen, ihn zu behandeln? Und danach schauen wir dann eben, wie kann es mit dem Klienten weitergehen. Teilweise wird dann auch relativ früh, gerade bei schwierigen Klienten, wo ein erhöhtes Sicherheitsrisiko bestehen könnte, auch im Rahmen des Settings die Sicherheitsabteilung noch mit involviert und eingeschaltet. Wenn es gut läuft, ist immer vorher die Aufnahmeabteilung vorgeschaltet, wenn eben geprüft werden sollte, wie sieht es denn mit dieser Trias aus. Von den Aufgaben ist es tatsächlich so, dass wir im Rahmen der Aufnahme in der Regel 5 bis 10 Sitzungen machen, in denen wir uns den Klienten anschauen. Wir haben 36 Sitzungen eigentlich pro Jahr. Das zählt da dann auch schon mit rein. Also das wird dann quasi im Zweifelsfall, wenn der Klient angebunden wird und weiter behandelt wird, wird es ihm quasi mit angerechnet, diese 10 Stunden. Teilweise gibt es aber auch Klienten, die erstmal nur diese 10 Stunden machen, wo dann eben weiter geguckt wird. Wir machen vor allen Dingen Diagnostik, Risikobeurteilung in dem Rahmen, entwickeln eine erste Delikthypothese, also eine eigene, versuchen auch schon zu gucken, bringt der Klient vielleicht auch erste Ideen schon selbst mit, versuchen das ein bisschen abzugleichen. Wir klären eben die Gefahreneinschätzung, Einordnung in die High-Risk-Fälle, das sind dann die, die definitiv in der Sicherheitsabteilung auch mit betreut werden. Und wenn es dann soweit alles passt, dann wird geguckt, an wen kann der Klient übergeben werden, also an welchen festen Therapeuten er dann weitergegeben wird. Im Rahmen der Sicherheitsabteilung nochmal, es geht einfach um eine frühzeitige Identifizierung risikorelevanter Faktoren, um dieses Risiko fortlaufend mit einschätzen zu können. Das heißt, wir haben fortlaufend über den ganzen Prozess hinweg Fallkonferenzen dazu, wir haben Besprechungen mit unserer Leitung, wir gucken einfach immer wieder, verändert sich was, muss der Klient mit da drin bleiben, gibt es auch Optionen, also was müssen wir vielleicht auch machen, welche externen Leute sollten wir mit reinholen? Gerade bei den Führungsaufsichtsklienten, die häufig noch einen Kursbeamten, also bei uns heißt es Kurs, ich weiß jetzt leider nicht, wie es in Berlin heißt, in der Pfalz heißt es Visier, also das heißt, die sind noch bei der Polizei angeboten, haben dort einen Beamten, dem sie zugeteilt sind. Macht es Sinn, auch mit denen eine Fallkonferenz zu machen? Da vielleicht kurzer Exkurs, Schweigepflichtentbindung. Bei uns ist es tatsächlich so, dass die Klienten uns von der Schweigepflicht entbinden müssen. Wir werden halt von der Justiz bezahlt. Wir haben den Auftrag, von der Justiz mit ihnen zu arbeiten. Das können wir nur tun, indem wir halt von der Schweigepflicht auch entbunden sind. Aufgrund dessen, dass ich vorher in der Pfalz im Vollzug gearbeitet habe, und wir so gedacht haben, naja gut, wo ist denn hier jetzt der Bezug eben zum Thema Deradikalisierung, Personen, die vielleicht auch einschlägig abgeurteilt wurden. Man muss dazu sagen, bei uns offiziell treten sie eigentlich in der Form nicht auf. Wir arbeiten mit Sexual- und Gewaltstraftätern. Trotzdem habe ich aus meiner Arbeit vorher mal was Kurzes mitgebracht, weil es auch dort immer wieder Schnittstellen gab. Das heißt, Intern war bei uns die Arbeit immer so geregelt, dass der Klient, also in dem Fall dann der Inhaftierte noch, angebunden war an den Sozialdienst, an den psychologischen Dienst. Wir haben stetigen Austausch gehabt, im Zweifelsfall auch mit der Anstaltsleitung. Wenn vorhanden, Islamwissenschaftler, Seelsorge, je nachdem, wo der Inhaftierte eben auch angedockt werden konnte, wo er sich auch darauf eingelassen hat. Und der allgemeine Vollzugsdienst natürlich, der immer wieder mit zu Rate gezogen wurde, weil das sind die, die quasi den ganzen Tag, wo sie sie sehen, wenn sie nicht gerade hinter verschlossener Tür sitzen, eben dann doch auch Beobachtungen machen können. Externe Arbeit fällt viel an, weil tatsächlich bei uns zumindest immer frühzeitig schon externe Stellen mit eingeschaltet wurden. Das heißt, auch dort waren wir eigentlich im stetigen Austausch mit Polizeistellen, meistens LKEs in dem Fall, aber auch Beratungsstellen. Und im Zweifelsfall gab es auch hier und da mal Kontakte zum Justizministerium, die gesagt haben, wir wollen jetzt auch mal wissen, wie steht es denn um den Herrn. Also in dem Fall, ich habe nur mit männlichen Inhaftierten gearbeitet, teilweise dann auch noch Angehörige. Allgemein, es gibt in den meisten Haftanstalten Strukturbeobachter, wo das Ganze so ein bisschen zusammenläuft. Die Dokumentation ist immer unglaublich wichtig gewesen. Häufig auch wirklich der Hinweis, egal was ist, dokumentiert ist, ja, um es schriftlich zu haben, damit man im Zweifelsfall eingreifen kann auch. Fallkonferenzen sind regelmäßig in diesen Fällen gemacht worden, um eben diesen Austausch auch zu befördern. Gegebenenfalls, es hängt ein bisschen vom Inhaftierten ab, ist versucht worden, sie häufig in sozialtherapeutischen Einrichtungen innerhalb der Haftanstalten unterzubringen. Bei meinem hat es nicht geklappt, kann ich schon mal sagen. Dementsprechend hat man dann versucht, vor allen Dingen deliktorientiert trotzdem zu arbeiten im normalen Regelvollzug. Ich habe nämlich ein kleines Fallbeispiel mitgebracht. Also tatsächlich durfte ich im Haftkontext schon mal mit so einer Person arbeiten, die eben einschlägig abgeurteilt war. Der junge Mann hat damals versucht, für den IS anzuwerben, ist dafür verurteilt worden. Bei meinem Inhaftierten ging es um einen damals alleinreisenden Minderjährigen, der aufgefallen ist. Es gab Hinweise auf, ich sage mal, eine narzisstische Persönlichkeitsaktuierung, die tatsächlich auch in seinem Fall eine Deliktrelevanz mitgebracht hat und eine Traumafolgestörung. Er hat auch selbst von vielen Dingen berichtet. Da muss man dann immer sagen, okay, wie authentisch ist das? Was kann man dann wirklich auch validieren? Letzten Endes, wir hatten keine Fakten dafür. Es waren reine Selbstberichte, wo man natürlich anhand von verschiedenen Verhaltensweisen sagen kann, okay, sie waren naheliegend, aber letzten Endes wussten wir es nie genau. Bei diesem jungen Mann kam es im Haftkontext auch noch zu weiteren Straftaten, die allerdings gar nichts mehr mit dem Deliktbereich zu tun hatten. Also es waren dann Gewaltstraftaten, es waren Bedrohungen. Er war dann quasi polykriminell irgendwann unterwegs. Vor allen Dingen muss man schon sagen, eben auch auf seiner Persönlichkeit heraus. Die Besonderheiten bei uns damals waren, Sie sehen es, ich bin eine Frau, der junge Mann hatte erstmal ein ganz schönes Problem damit, ist tatsächlich auch immer wieder ein Thema. Wie kommt man daran? Wie kann man mit denen arbeiten? Auf was lassen sie sich ein? Wir haben damals den Islamwissenschaftler noch mit dazu geholt, weil der einfach die entsprechende Expertise hatte, wenn es um religiöse Fragen auch einfach von dem Inhaftierten ging und sind da im Austausch gewesen. Genau, und allgemein auch einfach der Umgang im Haftkontext mit diesem Delikt. Wie reagieren andere Inhaftierte auf so eine Person? Wie könnte das Umfeld draußen drauf reagieren? Also da waren ganz, ganz viele Faktoren, die letzten Endes eine Rolle gespielt haben, weswegen man schon sagen muss, im Haftkontext, also ich habe die Erfahrung gemacht, diese Menschen sind omnipräsent irgendwann, weil der Fokus auch sehr da drauf liegt.
Vielleicht nochmal auf diese grundlegende Frage einzugehen, sichern versus bessern. Ja, das ist schon, das ist auch ehrlich gesagt für unsere Therapeuten manchmal der Spagat. Also wir haben ja vorhin auch über Ethik und Verständnis, therapeutisches Selbstverständnis gesprochen. Und im forensischen Bereich zumindest muss man ganz ehrlich sagen, da ist im Zweifelsfall halt sichern vor bessern. Und das führt auch letztlich dazu, dass wir sagen, naja, wir müssen im Zweifelsfall berichten, auch wenn das therapeutische, die therapeutische Beziehung darunter leidet. Das ist ganz klar, wir hatten gerade neulich einen Fall eines Missbrauchsabbildung verbreitenden Menschen, der dafür abgeurteilt wurde, durchaus aber auch mit Hinweisen, dass hands-on nicht auszuschließen gewesen wäre. Und dann haben wir erfahren, ja, der hat halt ein befreundetes Ehepaar, wo er auch Abende verbringt und auch gemeinsame Urlaube geplant waren. Und die hatten zwei Töchter sozusagen im Präferenzalter dieses Klienten. Und da haben wir natürlich eine entsprechende Meldung ans Jugendamt gemacht. Das hat nicht das therapeutische Verhältnis gerettet zum Psychotherapeuten, aber gleichwohl ist das dann die Priorität.
Als Therapeutin kann ich sagen, wir versuchen das mit unseren Klienten immer auch zu thematisieren. Wir erklären denen das natürlich, wir schreiben diese Berichte, ja. Letzten Endes versuchen wir darüber auch ein Verständnis dafür zu wecken, dass diese Berichte eben notwendig sind und auch für sie ja irgendwo einen Vorteil darstellen können. Aber es kommt eben genau immer wieder zu diesen Situationen, dass Klienten sich dann eben auch verweigern und ganz klar zumachen und sagen, okay, dann erzähle ich halt nur das, was ich aber erzählen will. Das ist immer so ein gewisser Spagat, in dem man sich als Therapeut dann befindet. Und dann geht es ganz, ganz viel eben auch darum, die Motivation einfach dafür zu wecken, dass wir letzten Endes ihnen ja auch helfen wollen, dass sie eben keine neuen Straftaten begehen, dass sie nicht im Gefängnis landen oder nicht wieder im Gefängnis landen. Das funktioniert manchmal, mal besser, mal schlechter. Es hängt letzten Endes dann auch vom Klienten ab, inwiefern er sich darauf einlässt. Und ja, das ist der Spagat, den wir dann häufig machen.
Ethisch ist es dann okay, wenn der Klient darüber aufgeklärt ist, von vornherein. Ja? Wenn wir dann nicht erzählen, hier, das bleibt unter uns, was wir hier reden, sondern klar den Auftrag, den wir dort haben, kommunizieren und dann kann man sich entsprechend verhalten. Da gibt es ja durchaus noch rechtliche Unterschiede, komme ich vielleicht im zweiten Teil nochmal mehr dazu. In der Führungsaufsicht ist das ja sozusagen im Gesetz angelegt, die Zusammenarbeit mit der Führungsaufsichtsstelle und der Bewährungshilfe. Da braucht es dann eigentlich keine Schweigepflichtsentbindung. Gleichwohl klären wir darüber auf. Bei der Bewährung braucht es das wiederum, weil das gesetzlich dort nicht vorgesehen ist. Und der erste Punkt ist jetzt abgeschlossen. Auf welcher Grundlage kommen die Menschen eigentlich zu uns im Jahr 75? Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, die haben die Zeit der sozialliberalen Koalition, Strafrechtsreform 1975. Und da kam in den Paragraph 56, das ist der zum Thema Bewährungsaussetzung im StGB, die Therapieweisung im Rahmen einer Heilbehandlung rein. Also da hieß es nur Heilbehandlung und darunter wurde eine Therapie subsumiert sozusagen. Dazu musste aber eingewilligt werden durch den Klienten. Und 1998 dann wurde es konkretisiert dahingehend, dass die Einwilligung in eine Heilbehandlung nur noch nötig ist, wenn damit ein körperlicher Eingriff passieren würde. Das macht man jetzt in der Regel ja bei psychotherapeutischen Maßnahmen nicht. Und erst 2023 kam dort ausdrücklich die Therapieweisung hinzu. Man sieht, so historisch gesehen ist das eigentlich noch nicht so alt. Vielleicht nochmal zu diesem Kontext, dem Grundgedanken. Man ahnt es ja vielleicht, dass auch die Strafjustiz natürlich eine Idee davon hatte, nur einsperren ist zwar generalpräventiv, vielleicht eine Wirkung, ja, dass die Leute sich von der Strafandrohung abschrecken lassen. Spezialpräventiv ist es allerdings, wenn es da gewisse Prädispositionen für Straftaten gibt, nur einsperren meistens nicht so hilfreich. Und jeder, der sich schon mal mit dem Thema JVA ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat, weiß ja auch, dass das nicht unbedingt ein soziales Umfeld ist, das eine allseitig entwickelte Persönlichkeit am Ende zur Entlassung bringt. Im Jahr 2007 kam dann im Rahmen der Führungsaufsicht die Vorstellungs- und Therapieweisung ins StGB. Das ist jetzt nicht so völlig zufällig gewesen, dass dann 2008 BIOS gegründet wurde. Also es war dann klar, dass Menschen schwer kriminell mit schwersten Straftaten, wenn die entlassen werden, dass die nicht automatisch, also natürlich polizeiliche Aufsicht etc. gab es natürlich und Führungsaufsicht, das rechtliche Institut gab es natürlich auch schon. Es ging halt dann darum zu sagen, man muss da auch Unterstützungsleistungen geben. Und so ist dann im Jahr 2008 BIOS gegründet worden, ich glaube am Anfang von 17 tapferen Streitern, ja, also Rechtsanwälten, zwei Psychiatern und mehreren Richtern, die gesagt haben, also wir wollen im Rahmen natürlich dann dieser Neufassung im StGB dafür sorgen, dass auch wirklich Therapieangebote da sind, weil damals das in Baden-Württemberg genauso war. Es stand zwar auch im Gesetz drin, aber letztlich war das totes Recht, weil niedergelassene Therapeuten nicht so endscharf darauf waren, unsere Klientel in der Praxis zu haben. Ja. Und ein Stück weit fühlt sich die baden-württembergische Justiz dem ehemaligen Generalbundesanwalt Rebmann immer verpflichtet, der mal den Spruch geprägt hat, ja, wer richtet, muss auch wieder aufrichten. Also, dass es sozusagen eine moralische Pflicht gibt, selber dafür auch für ein Umfeld zu sorgen, das sozusagen die Resozialisierung fördert. Insofern war BIOS dann schon praktisch eine bürgerschaftliche Antwort auf diese rechtliche Änderung. Im Jahr 2013 ist dann noch was gekommen. Das ist jetzt, weil wir da ein ganz bisschen stolz drauf sind. Man muss jetzt sagen, es ist zwar vielleicht eine sehr spezielle Regelung, aber in der Strafprozessordnung ist da geregelt worden, dass prinzipiell Täter, die wegen eines Delikts zum Nachteil von Minderjährigen eine Straftat begehen, hinsichtlich ihres Therapiebedarfs begutachtet werden sollen. Und das ist in der Tat auf eine Initiative unseres Vereins, zumindest mal mit zurückzuführen, dass das in die Strafprozessordnung eingegangen ist. Es gab dann auch, ist jetzt vielleicht auch nicht so ganz zufällig, eine obergerichtliche Entscheidung in Baden-Württemberg, und zwar am Oberlandesgericht Karlsruhe, dass die Klienten auch im Strafvollzug, wenn dort keine entsprechende Therapie angeboten werden kann, Anspruch auf einen externen Therapeuten haben. Paragraph 56c, nämlich die Weisungen, die im Rahmen der Strafaussetzung erlassen werden können. Und da ist jetzt unter 6 psychiatrisch, psycho- oder sozialtherapeutisch betreuen und behandeln zu lassen, die sogenannte Therapieweisung. 57 regelt dann der Paragraph 57 die Strafrestaussetzung. Also das sind diejenigen, die schon im Strafvollzug waren und wo dann zum Halbstrafenzeitpunkt oder zum Zweidrittelzeitpunkt eine Aussetzung der Reststrafe aus Bewährung in Betracht gezogen wird. Das ist dort dann auch geregelt worden, ja, dass das analog gilt. Die Paragraphen 56a bis e gelten analog und darunter war auch der 56c liegt dazwischen und das ist die Therapieweisung, die da drin ist. Und ebenso bei der Strafaussetzung einer lebenslangen Strafe ist das eben auch vorgesehen. Und bei den Weisungen im Rahmen der Führungsaufsicht, Sie sehen schon, das ist natürlich auch irre, wie lang dieser Weisungskatalog im Rahmen der Führungsaufsicht geworden ist. Und ich habe ja gesagt, ich war 15 Jahre oder 16 Jahre sogar bei der Bewährungshilfe. Und man hat als dieser Weisungskatalog dann hat man wirklich sukzessive bei den Strafvollstreckungskammern auch festgestellt, dass manche dann der Meinung waren, dass die zu jedem dieser Punkte dem was auferlegen sollten. Das war dann auch nicht mehr produktiv. Aber da ist die Vorstellungsweisung genannt und die Therapieweisung. Ja, die Vorstellungsweisung ist übrigens bei Nichteinhaltung selber wieder strafbewehrt nach 145a Strafgesetzbuch, dass die kommen müssen. Sonst laufen sie halt Gefahr, wieder verurteilt zu werden. Also das Ganze ist in Baden-Württemberg dann umgesetzt worden im Rahmen einer Verwaltungsvorschrift, die erste Fassung 2010, damals nur für die Führungsaufsicht, für die Führungsaufsichtsklienten, Zielgruppe Außenmaßregelvollzug und Strafvollzug, weil es ist eine gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums und des Justizministeriums. Also es waren auch die Maßregelklienten von betroffen. Und das vorbereitende Aufnahmeverfahren war da auch schon genannt. Therapieweisung grundsätzlich auf 3 Jahre beschränkt. Dann gab es eine Neufassung 2017. Da ist halt auch abgedeckt worden die Bewährungszeit, also Bewährungsklienten. Es ist in der ersten Fassung 2010, war noch, und da haben wir uns damals in der Bewährungshilfe besonders drüber gefreut, da war der Bewährungshilfer aufgefordert zu prüfen, die Vermögenslage des unterstellten Klienten zu prüfen, ob er die Therapie nicht selber zahlen kann. Ist ein bisschen als Witz, kann man, glaube ich, sehen. Das war aber am Anfang in der Tat ein Blockierer, ja, dass das richtig anfing zu laufen. Das kam dann später raus. Und 23 sind halt auch Weisungen nach dem JGG dazugekommen und auch Weisungen im Rahmen der Diversion. Was sind dann die Abrechnungsgrundlagen? Wie funktioniert das? Es muss eine gerichtliche Weisung oder staatsanwaltschaftliche Diversionsgeschichte im JGG-Bereich vorliegen. Der Klient muss einer der forensischen Ambulanzen in Baden-Württemberg zugewiesen sein. Da ist BIOS nicht die einzige. Es gibt noch Stuttgarter Kollegen, auch ein freier Träger, Prävent Sozial. Und dann gibt es eine forensische Ambulanz an der Uniklinik Tübingen. Wir kriegen pauschal pro zugewiesener Person 7.200 Euro im Jahr. Dem wird rechnerisch 36 Behandlungsstunden im Jahr abgerechnet. Wir können quartalsweise die Rechnung stellen. Für Stunden, die davon nicht stattgefunden haben, müssen wir halt pro nicht stattgefundene Stunde 85 Euro zurückerstatten. Wie kommen die Leute in die forensische Ambulanz? Also sie müssen Straftat begangen haben, müssen abgeurteilt worden sein. Es muss eine gerichtliche Weisung vorliegen. Der Punkt Bewährungszeit am Anfang gar nicht dabei gewesen. Und Sie haben jetzt gesehen, dass die Bewährungsklienten aber die doppelte Anzahl der Führungsaufsichtsklienten ist. Die Jugendlichen lassen wir mal raus, weil das sind nochmal spezielle Fragen. Wir haben auch dort, also im forensischen Bereich, um das vielleicht kurz noch zu sagen, eine eigene Jugendabteilung auch mit Kinder- und Jugendtherapeuten, die halt auch die Besonderheiten dieses JGG-Bereichs aufnehmen. Natürlich im Jugendbereich, weil wir da noch viel mehr im System mit Familie und so arbeiten, ist das halt auch ein Stück weit arbeitsintensiver. So, und jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war sie, die Folge von Präventionsgezwitscher, diesmal mit einem klaren Blick auf die juristische und strukturelle Seite des BIOS-BW-Modells. Was diese Folge besonders gemacht hat, ist die Erkenntnis, dass gute Nachsorge und therapeutische Begleitung im forensischen Bereich eben nicht nur von engagierten Einzelpersonen abhängen. Sie brauchen eine rechtliche Grundlage, administrative Klarheit und eine Finanzierung, die das Ganze auch tatsächlich trägt. Besonders hängen geblieben für mich sind 4 Punkte. Erstens, Therapie im forensischen Kontext ist rechtlich verankert und zwar über verschiedene Wege. Dazu gehören Weisungen im Rahmen der Strafaussetzung zur Bewährung, bei Strafrestaussetzungen, in der Führungsaufsicht und inzwischen auch Regelungen, die den Jugendbereich betreffen. Das macht deutlich, Therapie ist hier kein freiwilliges Extra, sondern kann Teil eines rechtlich geregelten Resozialisierungsauftrags sein. Zweitens, das BIOS-Modell funktioniert, weil es die Lücke zwischen Gesetz und Praxis schließt. Die rechtlichen Möglichkeiten dafür gab es schon zum Teil lange. Aber in der Praxis liefen sie oft ins Leere, weil die passenden Angebote fehlten. BIOS-BW ist genau aus dieser Lücke heraus entstanden. Drittens, spannend ist die klare Systematik des Modells. Vorstellungsweisung, Therapiezuweisung, vorbereitendes Aufnahmeverfahren, pauschalisiert Finanzierung, anerkannte forensische Ambulanzen. Das alles schafft Verbindlichkeit, Planbarkeit und einen verlässlichen Rahmen, in dem therapeutische Arbeit überhaupt erst möglich wird. Viertens, gerade in den Phänomenbereichen Extremismus ist das hochrelevant. Denn auch dort erleben wir immer wieder, dass gute Begleitung an Übergängen scheitert. Zwischen Haft und Freiheit, zwischen Sicherheitslogik und Hilfe, zwischen richterlicher Erwartung und fehlender Versorgungsstruktur. Das BIOS-Modell zeigt, dass solche Schnittstellen nicht nur beschrieben, sondern auch rechtlich und institutionell organisiert werden können. Und damit sind wir auch schon fast am Ende dieser Staffel angekommen. In der nächsten Folge hört ihr dann die abschließende Podiumsdiskussion mit spannenden Gästen aus Praxis und Verwaltung. Dabei geht es nochmal um die große Frage, wie integrierte Beratungs- und Therapiestrukturen in der Deradikalisierungsarbeit künftig aussehen können. Also bis nächste Woche. Danke, dass ihr zugehört habt. Und Präventionsgezwitscher gibt es überall dort, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch diese Staffel gefallen hat, dann hört auch gerne in die anderen Folgen rein und teilt sie sehr gern. Macht's gut und bis bald.